Grundfrage des Menschseins ist einfach die Frage der Geschlechtlichkeit.
Aber auch uns selbstkritisch zu hinterfragen, inwiefern treten wir vielleicht mit einem festgefügten Bild von Geschlechterbinarität an die Texte heran.
Darum geht es uns, von den Texten auszugehen, auch die Mehrstimmigkeit und Vieldeutigkeit dieser Texte gerade im Kontext von Geschlechtlichkeit und Sexualität nochmal neu zu denken.
Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden. Dieses Mal gleich mit 4 Interviewpartnerinnen und einem großen Thema, nämlich Geschlechtlichkeit und Sexualität in den frühen Schriften von Judentum, Christentum und Islam. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, stelle ich noch meine heutigen Interviewpartnerinnen vor, die heute alle gemeinsam in Graz sitzen. Das ist erstens Katharina Pischny, Professorin am Institut für alttestamentliche Bibelwissenschaft der Universität Graz. Professorin Charlotte von Robert, Department of Religious Studies an der Universität Stanford. Dann haben wir Annette Weißenrieder vom Institut für Bibelwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Professorin Mira Sievers vom Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität Berlin. Sie haben gerade, Sie 4, ein gemeinsames Projekt laufen, ich glaube seit heuer im Mai diesen Jahres, und Sie befassen sich mit einem eher wahrscheinlich unterrepräsentierten Themenbereich, nämlich Geschlechtlichkeit und Sexualität in alten Schriften. Und ich habe mich da gefragt, Frau Pischny, was ist denn so das Neue an Ihrem Forschungsprojekt? Weil es gibt ja bereits Studien zu Geschlechtlichkeit und Sexualität. Im Christentum gibt es ja zum Beispiel schon die Bibel in gerechter Sprache. Was ist so jetzt Ihr neuer Input, den Sie in diese Gender-, Geschlechtlichkeit-, Sexualitätsdebatte hineinbringen?
Unser Projekt zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir versuchen, unterschiedliche Expertisen und auch Perspektiven gemeinsam in dem sehr großen Thema Sexualität und Geschlechtlichkeit zusammenzudenken. Wir haben uns zusammengefunden, sehr bewusst in einer Multidimensionalität und auch in einer religiösen Pluralität und repräsentieren unterschiedliche Fächer, aber auch unterschiedliche Religionen. Hier sind eine alttestamentliche Expertise vorhanden. Wir haben eine neutestamentliche Expertise. Wir haben eine Expertin zum rabbinischen Schrifttum und wir haben auch eine Expertin für die islamischen Überlieferungen, Koran und dann aber auch die frühen islamischen Rechtstraditionen. Und gerade dieses Miteinander ist etwas, was es aus unserer Sicht in der gegenwärtigen Forschung noch nicht gibt. Das zweite, vielleicht etwas neuere Moment oder unser Fokus vor allem ist, dass wir von den Texten ausgehen. Und der Forschungsoutput unseres Projekts soll vor allem ein Studienbuch sein, wo wir Kerntexte präsentieren zu den unterschiedlichen Themen, die wir im Kontext unseres Projektes behandeln wollen. Und dann kommentieren wir diese Texte vor allem auch inhaltlich im Hinblick auf die Frage, was sie uns über Vorstellungen und Einstellungen zum Körper, zur Geschlechtlichkeit und zu Genderrollen in diesen frühen Schriften von Judentum, Christentum und Islam sagen können.
Jetzt muss ich da ganz provokativ nachfragen. Ich meine, Gott hat den Menschen jetzt als Mann und Frau geschaffen. Was gibt es jetzt Neues zum Erforschen? Also das mit der Geschlechtlichkeit und der Sexualität scheint ja ganz auf der Hand zu liegen. Wie gehen Sie da heran? Es gibt auch im Islam diese starke Vorstellung oder diese starke Tradition dieser Zweigeschlechtlichkeit. Aber wie ist das? Gibt es da jetzt irgendwas Neues? Weil man könnte jetzt eigentlich von außen sagen, naja, es gibt Mann, es gibt Frau, es liegt eh alles auf der Hand. Was braucht man da jetzt noch groß forschen?
Mit der Expertise im rabbinischen Judentum hat sich in den letzten Jahren, vor allem in der amerikanischen Forschung, ja relativ viel getan. Zu der Frage insbesondere des dritten Geschlechts und dann auch mehr Geschlechtlichkeit, weil es sich dann durch die Forschung, also vor allem inspiriert durch die feministische Forschung, dass es viel mehr zwischengeschlechtliche Personen gibt oder die Vorstellung von zwischengeschlechtlichen Personen. Und diese Texte, diese antiken Texte, die sich aus dem 2. bis zu ungefähr dem 7. Jahrhundert so zusammenstellen, werden jetzt ganz anders rezipiert. Und dazu gibt es auch mittlerweile relativ mehr Literatur, akademische Literatur, wissenschaftliche Literatur, aber eben nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern das hat sich auch in die Öffentlichkeit herausgebildet. Also in Kalifornien insbesondere gibt es mittlerweile mehr Genderfreiheiten. Und da hat sich wirklich eine Rezeption dieser Texte, die über diese zwischengeschlechtlichen Figuren auch in der Öffentlichkeit eben ergeben. Und das sind dann Figuren wie und Personen, die sich vorgestellt werden in den alten Texten über Doppelgeschlechtlichkeit oder Nichtgeschlechtlichkeit. Und daraus werden dann Verbindungen hergestellt für gegenwärtige Transpolitik innerhalb der jüdischen Gemeinde insbesondere. Und eben gerade das Jüdische damit in Verbindung gebracht und auch in der Intersexualität. Also in meiner eigenen jüdischen Gemeinde hat sich das sehr, sehr geöffnet. Auch in der jüngeren Generation. Das hat wirklich ganz stark zu tun mit der Entdeckung oder mit der neueren Rezeption dieser älteren Texte.
Das heißt, jetzt für Laien übersetzt, diese alten Texte sind nicht so altmodisch und antiquiert, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Weil wenn ich jetzt als Theologin, als Christin an das Alte Testament zum Beispiel herangehe, lese ich männliche Hierarchien, ich lese Gewalt, ich lese sexuelle Gewalt, ich lese eben die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau, es ist sehr hierarchisch, linear teilweise und so weiter. Wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, aha, das ist ja spannend. Das ist ja eine Perspektive, die vielleicht viele Christinnen und Christen, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime gar nicht so gerade immer am Radar haben. Vor allem, ich glaube, Sie wollten etwas sagen.
Vor allem ist es uns ein Anliegen, deutlich zu machen, dass die Texte nicht so eindeutig sind, wie sie manchmal auch über ältere, aber dann auch gegenwärtige Rezeption erscheinen. Und wenn ich jetzt mal Ihr Beispiel herausnehme aus dem Alten Testament, der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen in Genesis 1, männlich und weiblich, und während das in der älteren Forschung sehr konsensual als eine Geschlechterbinarität interpretiert worden ist, gibt es jetzt zunehmend Forschungsstimmen, die gewissermaßen diese Menschenschöpfung im Kontext von Genesis 1 und im Kontext dieser Pole, die dort in der Erzählung dargestellt werden, wie zum Beispiel Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Land und Wasser, wenn man das quasi im Kontext dieser Gesamtstruktur von Genesis 1 liest, dann ergebe sich auch eine Interpretation von männlich und weiblich nicht als festgefügte Geschlechterbinarität, sondern als die Angabe von zwei Polen gewissermaßen, wo alles Dazwischengedachte, also Stichwort auch queer, mitgedacht ist und dann auch gewissermaßen als schöpfungstheologisch dann auch verankert ist. Und darum geht es uns auch, gewissermaßen von den Texten auszugehen, auch die Mehrstimmigkeit und Vieldeutigkeit dieser Texte gerade im Kontext von Geschlechtlichkeit und Sexualität nochmal neu zu denken. Und Sie haben vollkommen recht. Also jetzt die Texte, die ich schwerpunktmäßig bearbeite, die Texte des Alten Testaments, stammen aus einer Zeit, wo die Gesellschaft sehr patriarchal strukturiert war. Diese Texte sind überwiegend von männlichen Eliten geschrieben und dann auch weiter tradiert worden und haben auch diese patriarchalen Gesellschaftsstrukturen durchaus dann in diese Texte mit eingetragen. Genau deswegen ist ein historisch kritischer Blick auf diese Texte, der gerade auch diese Bias aufdeckt und auch problematisiert, umso wichtiger. Und auf der anderen Seite ist es dann spannend auch zu sehen, wenn Texte, die in einem patriarchalen Kontext entstanden sind, wenn sie dann vielleicht festgefügte Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype dann auch mal aufbrechen, dann wird es umso spannender.
Ich würde jetzt noch gerne die Perspektive ein bisschen weiten und Mira Sievers gern fürs Mikrofon bitten. Sie sind ja Expertin für islamische Theologie. Ich habe oft das Gefühl, dass es gegenüber dem Islam, gegenüber dem Koran noch ein Deuterl mehr Vorurteile gibt und auch Unwissen, was Geschlechterrollen anbelangt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie sehen Sie jetzt Ihre Rolle hier in dieser Konstellation mit Christentum, Judentum und Islam? Haben Sie da eigentlich noch mehr pädagogische Aufgabe aufzuklären? Ah, so eindeutig ist es vielleicht gar nicht bei uns jetzt unter Anführungszeichen. Oder da gibt es noch andere weitere Perspektiven?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Islam in irgendeiner Form eine Sonderrolle hat. Das Schöne ist ja, weil wir ein Forschungsprojekt gemeinsam verfolgen, geht es nicht primär um die Frage der Kommunikation. Das heißt, wir gehen jetzt nicht primär aus von Vorurteilen, die in der Gesellschaft bestehen, sondern was, denke ich, für die islamische Tradition ganz ähnlich wie für die jüdischen und christlichen Traditionen gilt, ist, dass wir versuchen, Texte sehr genau zu lesen, sehr genau zu betrachten und eben auch zu fragen, mit welchen Vorverständnissen gehen wir an diese Texte heran. Denn während es natürlich für den Entstehungskontext des Korans und die Überlieferung des Propheten, also für den Entstehungskontext des Islams insgesamt, natürlich genauso stimmt, was Katharina gerade für das Alte Testament gesagt hat aus ihrer Perspektive, also dass sozusagen wir es mit einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung zu tun haben, dass Texte ganz stark von Männern geschrieben und auch interpretiert worden sind, ist es trotzdem nicht so, dass alle Vorstellungen von Geschlechterkonzeptionen, die wir heute haben, zwangsläufig aus den Texten kommen. Das heißt also, wir müssen sowohl schauen, welche unterschiedlichen Vorstellungen haben wir, also inwiefern können wir das Patriarchat hinterfragen, aber auch uns selbstkritisch zu hinterfragen. Inwiefern treten wir vielleicht mit einem festgefügten Bild von Geschlechterbinarität an die Texte heran und finden etwas, was dort vielleicht gar nicht so zu finden ist. Also um ein Beispiel jetzt zu bringen aus der islamischen Tradition, ist es so, dass die Forschung in den vergangenen Jahrzehnten zunächst einmal nicht mit einer Lupe gesucht hat nach Geschlechterkonzeptionen jenseits von Mann und Frau. In den vergangenen Jahren dies aber immer mehr getan hat. Und so sehen wir zum Beispiel, dass bereits in Korankommentaren, aber auch in frühen Rechtstexten die Rede ist von Personen, die als Khunsa bezeichnet werden im Arabischen. Und diese Personen weisen, wenn wir die Texte richtig verstehen, biologische Geschlechtermerkmale auf, die nicht klar Männern oder Frauen zuzuordnen sind. Das heißt, wir haben es hier mit einer Beschreibung von Personen zu tun, die wir wahrscheinlich heute als intergeschlechtlich bezeichnen würden. Gleichzeitig ist dieses Konzept auch nicht deckungsgleich mit dem modernen Konzept von Intergeschlechtlichkeit. Zum Beispiel deswegen, weil das moderne Konzept Kenntnis über Chromosomen voraussetzt, also Kenntnisse über die Genetik von Menschen, die natürlich in diesen Texten nicht vorhanden sind. Das heißt aber, dass trotzdem dort Konzepte vorhanden sind, die wir vielleicht nicht ohne weiteres erwartet hätten, wenn wir nicht danach gesucht hätten. Und trotzdem ist es so, dass für viele vormoderne muslimische Gelehrte das sicherlich eher eine Selbstverständlichkeit war und wir auch stark geprägt sind von den Veränderungen innerhalb der letzten 200 Jahre, wie wir heute über Geschlecht denken.
Ich würde noch gern eine allgemeine Frage stellen an Sie vier, nämlich so, Sie forschen, glaube ich, wahrscheinlich schon eine Zeit miteinander. Es wirkt auch so, als würden Sie sich ganz gut kennen. Was sind jetzt so die Parallelen in der gemeinsamen Forschung zwischen Christentum, Judentum und Islam, was diese alten Texte angeht zum Thema Geschlechtlichkeit und Sexualität? Hat es da etwas gegeben, wo Sie sich gedacht haben, ah, Wahnsinn, das ist ja gleich oder same, same, wie man es jetzt im Neudeutsch sagt, nur halt in drei unterschiedlichen Religionen?
Ja, also gerade in Bezug auf die Schleierfrage, woran wir jetzt gerade arbeiten, haben wir eine doch interessante Entdeckung gemacht. Bislang habe ich jedenfalls als Neutestamentlerin diese Frage nach Schleier nicht in Bezug auf Alltag, auf die Alltagswelt in der Antike bezogen. Nun haben wir aber doch Texte gelesen aus dem 2. Jahrhundert. Und da, also von Tertullian und anderen Kirchenschriftstellern, und dadurch sehen können, dass genau diese Frage von Verhüllung und Verschleierung, besonders von jungen Mädchen, ins Zentrum oder das Zentrum ist natürlich immer schwer zu bestimmen, aber doch in den Mittelpunkt gerückt wird von einer Frage, die sich im Neuen Testament eigentlich noch um die Verschleierung von Frauen, also von Ehefrauen, während des Gottesdienstes bezieht, wird nun auf eine Verschleierung von jungen Mädchen auch in den Alltagssituationen bezogen, um eben dem begierlichen Blick von Männern diese Mädchen zu entziehen. Und dabei gibt es dann doch einige Gemeinsamkeiten, die wir festgestellt haben und von denen wir selber überrascht waren. Vielleicht willst du noch was sagen, Mira? Gerade in Bezug auf Verhüllung?
Also Annette muss mich dann direkt wieder ergänzen, wenn das erlaubt ist. Also was ich eben total spannend fand im Zueinander, war, dass Annette mir sagte, dass es durchaus frühe Texte gibt, in denen über arabische Frauen gesprochen wird als ein, ja, in gewisser Weise ein Vorbild von verschleierten Frauen. Und das ist jetzt in einer Zeit, wo der Islam ja noch gar nicht entstanden war. Und das, finde ich, bringt eben zwei Dinge hervor, die doch interessant sind. Zum einen etwas, das mir als muslimische Theologin schon bekannt war, aber wo es immer wieder spannend ist, neue Quellen zu lesen, nämlich, dass sozusagen Verhüllungspraktiken auf der arabischen Halbinsel häufig älter sind als der Islam selbst. Das heißt, dass frühe islamische Texte setzen sich wie immer ganz stark mit dem Vorgefundenen auseinander, übernehmen das und modifizieren es teilweise, kritisieren es und setzen sich einfach damit auseinander. Das heißt, dass sozusagen Texte jetzt meiner Kollegin helfen mir auch eigentlich, die islamischen Texte besser einzuordnen und besser in ihrem Kontext zu verstehen. Und das andere ist natürlich, dass überhaupt diese Vorstellung, dass also Verschleierung nicht etwas ist, was ganz bedrohlich ist und was sozusagen jetzt die muslimischen Frauen nach Europa bringt, jetzt bin ich dann doch wieder bei diesem Diskurs, es tut mir leid, sondern dass das vielleicht etwas sein könnte, sogar vorislamisch, was eben aus Sicht von christlichen Autoren doch etwas ist, was sogar nachahmenswert ist. Das finde ich ja doch extrem erstaunlich. Also das war eine sehr spannende Erfahrung für mich.
Ja, dabei haben wir noch dazu festgestellt, dass eben diese Frage von Verschleierung deshalb so interessant ist, weil genau die Form des Schleiers nochmal genau bedacht wird. Und da gibt es doch relativ zahlreiche Parallelen. Also im Text, in den neutestamentlichen Text steht etwas von Macht haben über. Und man hat es relativ häufig somit erklärt, dass man sagte, also nur die Männer haben dadurch Macht über die Frau und das nochmal mit Genesis 3,16, also mit Blick auf das Alte Testament erklärt. Aber das Interessante ist, dass der Machtbegriff Exousia ein Abstraktum ist. Das heißt, diejenige, die den Schleier trägt, hat auch die Macht über sich selbst. Also nicht jemand anders kann die Macht haben, sondern nur die Frau hat die Macht über den Schleier und deshalb kann sie ihn auch tragen oder eben nicht tragen. Also das heißt, es ist im Prinzip also etwas, was auf den ersten Blick vielleicht frauenfeindlich klingen mag, ist jedenfalls vom griechischen Text so angelegt, dass es möglicherweise doch mindestens eine ambivalente Deutung möglich ist.
Da möchte ich auch noch kurz aus der Perspektive des rabbinischen Schrifttums zufügen. Also das ist ähnlich gelagert. Dann habe ich jetzt auch mit dem Thema der Verhüllung Texte entdeckt, die sind ähnlich auch über arabisch-jüdische Frauen schon im 2. Jahrhundert, also in dem frühesten Text in der Mishnah, über arabisch-jüdische Frauen sprechen, die eben als schon Verschleierte dargestellt wird, wo eben auch wie bei der neutestamentlichen Kollegin es nicht ganz klar ist, was eigentlich Verschleierung dort bedeutet. Man kann diese Texte also nicht unbedingt im ethnografischen Sinne benutzen, als ob die Rabbinen wüssten, was dort passiert oder ob sie das nur projizieren. Aber dazu fällt mir dann auch ein, dass in unserer Zusammenarbeit es nicht nur darum geht, die Klischees, die man gegenseitig hat mit der anderen Tradition, sondern auch innerhalb der eigenen Tradition. Da gibt es ja eben so viele Spannungen, auch innerhalb des rabbinischen Judentums. Und die Frage zum Beispiel der Bedeckung des männlichen Hauptes oder des männlichen Kopfes wird ganz, kommt eigentlich kaum vor oder weniger vor. Und die Tradition eben, dass der jüdische Mann, um jetzt auch mal wieder auf die Gegenwart zu verweisen, die kommt erst viel später als was Normatives in den Gang als in der Antike. Und solche Spannungen, die kommen eben durch die Zusammenarbeit erstmal, werden die deutlich überhaupt, auch innerhalb der eigenen Tradition.
Danke, Charlotte von Robert. Jetzt Katharina Pischnin, ich glaube, Sie möchten auch noch was dazu
ergänzen. Ja, vielleicht auch nur, um etwas aus der alttestamentlichen Perspektive hier zu ergänzen. Ich glaube, das, was dann in der Zusammenarbeit auch deutlich geworden ist in all unseren Texten, gerade bei dem Thema Verhüllung oder Verschleierung, ist, dass Verhüllung in all unseren Texten als eine sehr wichtige und facettenreiche Körperpraktik in den Blick kommt, die vor allem auch was mit Sozialstatus zu tun hat und je nach Kontext dann auch wirklich unterschiedlich gefärbt ist. Und das ist auch schon alleine von den Begrifflichkeiten, wenn man nämlich nach zum Beispiel, ich habe als allererstes nach hebräischen Begriffen für Schleier oder Kopfbedeckung oder ähnliches gesucht, dass wenn man erst einmal sich auf diese Suche begibt, man erkennt erstens, gibt es nicht nur den einen Begriff für Schleier, Verhüllung oder Kopfbedeckung, sondern es gibt viele unterschiedliche Begrifflichkeiten, die dann auch unterschiedlich verwendet werden. Und zum Beispiel im Alten Testament ist ein sehr geprägter Begriff Zaif. Schleier wird da auch oftmals übersetzt und der kommt eigentlich nur in zwei Erzählungen im Buch Genesis vor und wird sehr unterschiedlich, je nach auch Erzählkontext dort verstanden. Einmal als eine Art Erkennungsmerkmal einer verheirateten Frau. Andererseits steht es im Kontext auch mit möglicherweise Bekleidungsvorschriften oder Bekleidungstradition von Prostituierten. Also hier merken wir, dass auch wirklich die Begrifflichkeiten nicht eindeutig sind. Und das ist ein Phänomen, was wir im Gespräch auch immer wieder merken, uns da gegenseitig helfen können, wie wir näher an die möglichen Sinn, Optionen und Bedeutungen unserer Begrifflichkeiten herankommen können.
Ich möchte noch einmal eine generelle Frage zu Ihrem Forschungsprojekt stellen. Sie sind ja 4 Professorinnen, 4 Frauen in eigentlich sehr männerdominierten religiösen Bereichen. Wie sind Sie zusammengekommen? Wie haben Sie dieses Forschungsprojekt gegründet? Was war so die Initialzündung, dass Sie gesagt haben, wir wollen das machen, das ist jetzt unser Gebiet? Wer möchte denn darauf antworten?
Ich könnte darauf antworten.
Annette Weißenrieder, bitte.
Weil ich tatsächlich die Initiatorin dieses Projektes war. Ich habe an einem Quellenbuch gearbeitet zu Körper und Verkörperung in den antiken Texten des Neuen Testaments, des griechischen Alten Testaments, aber vor allen Dingen der antiken Philosophie und Medizin. Da habe ich meinen Schwerpunkt und habe dabei gemerkt, dass ich dabei doch sehr stark in meiner eigenen Tradition verbleibe und Fragen, die sich eben zum Beispiel in Bezug auf Jungfrauenschaft oder gleichgeschlechtliche Sexualität oder vielleicht auch Körper, die sich damit verbinden, kann ich eben nur aus meiner eigenen Tradition wirklich sorgfältig erarbeiten. Aber eben gerade dieses Spannungsfeld überhaupt nicht mit bedenken, weil ich eben nur Expertin bin für diesen einen Bereich, natürlich noch ausgeweitet durch die antike Medizin. Und dadurch bin ich darauf gekommen, erst Katharina Pischny noch zu fragen, weil ich von ihr gehört hatte, dass sie schon arbeitet mit Mira Sievers und eben dann noch Charlotte von Robert dazu zu nehmen, sodass wir wirklich eine Bandbreite haben von verschiedenen Zugängen und verschiedenen Textmöglichkeiten.
Sie haben ja auch eigentlich ein sehr breites Band an Themen. Eben, ich habe schon zu Beginn gesagt, von Verhüllung, Körperkonstruktion, Blutfluss, Jungfrauenschaft, Enthaltsamkeit, Ehe, Prostitution, gleichgeschlechtliche Sexualität, Einstellungen zu Körper, Genderrollen und so weiter. Das ist ein irrsinnig breites Themenspektrum eigentlich. Zu jedem einzelnen Thema kann man eigentlich wahrscheinlich ein eigenes Forschungsgebiet machen. Wie haben Sie sich auf diese Geschlechtlichkeit, Körperflüssigkeiten, aber auch so Randthemen wie Prostitution geeinigt? Ist das einfach so gekommen? haben das die Texte von Haus aus vorgegeben. Einfach als Frage, weil ich glaube, man kann sich vielleicht von außen unter Anführungszeichen manchmal nicht ganz vorstellen, wie kommen Forscherinnen und Forscher auf ihr Themen? Wie machen die das? Fliegt das denen zu? Oder ja, bitte. Mira, genau. Sivias, ich glaube, Sie möchten.
Also ich kann die Frage jetzt tatsächlich nicht richtig beantworten, sondern ich wollte erstmal darauf hinweisen, dass dieses Projekt ja in gewisser Weise noch viel wahnsinniger ist. Also der Zeithorizont ist ja gigantisch. Also die ältesten Texte der hebräischen Bibel stammen von wann, Katharina? Sag nochmal. Weiß man nicht genau.
Genau, das wird debattiert, ja. Aber sagen wir mal 7. Jahrhundert, ja. Aber also wahrscheinlich früher. Ja.
Also vor Christus. Und wir sind umgekehrt dann bei Maimonides. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar die späteste bist, Charlotte.
Nur als Kommentar. Also nur als Kommentar. Genau, die mittelalterlichen Kommentare des rabbinischen Schriftkönigs.
Bei mir sind die jüngsten Bezugstexte aus dem 9. 10. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Also das heißt, wir haben da mehr als 1500 Jahre safe abgedeckt, so. Und das heißt, wenn man so eine Bandbreite hat, also drei Religionen, diverse Schriftkorpora, also wir behandeln ja jetzt noch neben den heiligen Schriften, wenn man das so aus christlicher Sicht formulieren möchte, auch noch andere Texte, keine heiligen Schriften, wir debattieren ständig, dann ist natürlich klar, dass alles, was wir machen, einen exemplarischen Charakter hat. Das muss man, glaube ich, festhalten. Und wir haben eigentlich die erste Themenauswahl anhand von einer Winter School gemacht, wo wir gemeinsam mit Studierenden überlegt haben, welche Texte sind denn besonders wichtig. Und da ist die Auswahl gekommen, eigentlich kann man sagen, aus zwei Richtungen. Das eine ist die Gegenwartsperspektive. So werden beispielsweise Fragen der gleichgeschlechtlichen Beziehungen, also moderne Homosexualität, sehr stark nachgefragt. Heute auch die Frage nach Queer und Intergeschlechtlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es dann Anfragen, die bei bestimmten Religionen landen und dort besondere Assoziationen auslösen. Das ist natürlich das Thema der Verhüllung oder das Thema der Jungfrauenschaft stellt eine besondere Lebensform im Frühchristentum dar. Und die Herausforderung ist dann, dass jeweils die anderen 1 bis 3 Personen, also je nachdem die es am schwersten haben bei einer gegebenen Frage, wirklich die eigenen Schriften besonders genau angucken müssen, weil eine vielleicht da mehr weiß, hier, das sind meine Texte. Und bei anderen Fragen ist es so, das ist so ein typisches Thema. Also zum Beispiel die Frage nach Ehe ist ein Konzept, das natürlich in allen drei Religionen von Bedeutung ist. Also das heißt, ich wollte nur den exemplarischen Charakter dieses Projekts hervorheben. Wir können keinen Anspruch erheben, wirklich alles abzudecken. Das ist unmöglich.
Ich habe da noch eine Frage zur Herangehensweise. Sie haben ja gesagt, eben das ist mit Hilfe oder mit der Auswahl von Studierenden passiert, diese Textauswahl, diese Themenauswahl. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ist das, wenn Sie als Forscherinnen und Forscher an Texte herangehen? Sie gehen ja immer mit einer gegenwärtigen Position an Texte heran, mit einem gegenwärtigen Verständnis. Werden dann Texte nicht automatisch auch in einer bestimmten Weise gelesen? Wie ist da die Hermeneutik? Also wie kritisch sind Sie da mit sich selbst? Weil sie kommen ja auch immer aus einer speziellen Gegenwart, aus eben auch aus den USA, aus Deutschland, aus Österreich, zu diesen Texten dazu. Die Texte sind ja nicht starr, sondern leben mit der Interpretation mit. Da frage ich mich gerade bei diesem sensiblen Thema, wie reflektiert man das als Wissenschaftlerin? Wie geht man damit um? Katharina Pischny, bitte.
Ich denke, dass es methodisch immer mit zu reflektieren ist, dass wir natürlich als Exegetinnen von antiken Texten natürlich nicht komplett losgelöst sind von unseren Kontexten. Das bedeutet aber für mich erstmal im positiven Sinne, dass wir über unsere Methodik und auch unsere Hermeneutik reflektieren müssen und diese auch kritisch hinterfragen müssen. Für mich als Alttestamentlerin ist es erstmal wichtig, die Texte historisch kritisch in einen Blick zu nehmen. Und das bedeutet für mich erst einmal wirklich die Texte in ihrer Struktur, in ihrer Sprache, in ihrer Semantik, also der unterschiedlichen Bedeutungsspektren und so weiter, vor dem Hintergrund des historischen Kontextes so weit zu erheben, wie ich das eben kann. Und da geht es mir erstmal vornehmlich nicht um eine Vereindeutigung des Textes, sondern ehrlich gesagt genau das Gegenteil, um die Erfassung von allen möglichen Bedeutungen und Sinnen, die dieser Text hat bzw. gehabt haben könnte. Erst in einem zweiten Schritt wäre dann für mich gewissermaßen eine Ausweitung der Methodik möglich und auch sinnvoll, seien es Methodiken oder Hermeneutiken aus der Soziologie, aus der Kulturwissenschaft, den Geschlechterstudien und so weiter. Aber das ist für mich erst einmal, aber da spreche ich wirklich erstmal, glaube ich, nur für meine persönliche Methodik, das ist für mich ein zweiter Schritt, nachdem ich wirklich die Texte historisch-kritisch mit dem bewährten Instrumenten alttestamentlicher Exegese analysiert habe.
Also ich hätte jetzt auch noch mal von der Perspektive der jüdischen Studien noch kurz dazu hinzuzufügen. Die Fragestellung ergibt sich natürlich immer, das muss man sich als Wissenschaftlerin vorhalten, die ergibt sich immer aus dem Gegenwärtigen. Man kann nicht den Anspruch des Historistischen, dass die Texte einfach so selber für sich sprechen, stellen, also glaube ich nicht, sondern die Fragestellung als solche ergibt sich schon aus der Gegenwart. Aber man kann dann sagen, die Texte selber haben schon Fragen, schon immer auch Fragen, oder die Traditionen haben schon immer Fragen zum Thema Geschlechtlichkeit gestellt. Also in der Tora, also wir würden für das Alte Testament die Tora sagen, da wird ganz stark vorgelagert, die Grundfrage des Menschseins ist einfach die Frage der Geschlechtlichkeit. Wie das gelesen wird, ist eine Frage der Hermeneutik, und da kann man sich 100 Jahre lang drüber streiten, so ungefähr, aber dass die Fragestellung selber in der Tora, im Alten Testament und bei Paulus im Neuen Testament und in rabbinischen Schriften gestellt wird, das sind einfach die grundlegenden Fragen, über die sich religiöse Traditionen natürlich schon immer diese Fragen gestellt haben. Also aus der amerikanischen Perspektive würde ich sagen, und ich spreche nicht für alle europäischen theologischen Fakultäten, aber sind wir in den Geisteswissenschaften eigentlich alle mittlerweile durch die Schule von Michel Foucault gegangen, dass Homosexualität und eigentlich auch Sexualität als solche, als ein grundsätzlicher Aspekt menschlicher Identität nicht ein übergeschichtliches Thema ist, sondern das Konzept selber eine Erfindung nach Foucault des 19. Jahrhunderts ist und dass man deswegen ganz vorsichtig sein muss, wie wir unsere Begrifflichkeiten anwenden auf die antiken Texte, weil die ja nicht dasselbe Begrifflichkeit und dasselbe Wissenschaftsfeld haben, wie wir es haben. Und dass das für unser Projekt deswegen sehr wichtig ist, dass wir uns erstmal auf die Begrifflichkeiten der antiken Texte einlassen und sehen, wie die verschiedenen Themen konzipieren und dann damit dann eben Gegenwart ins Gespräch bringen mit den antiken Texten. Und da wirklich ins Gespräch bringen, finde ich immer, damit man nicht unsere Zwangsjacke sozusagen denen auferlegt, sondern dass man von denen auch lernt, wie wir vielleicht ein bisschen anders denken können.
Wir waren jetzt bei den antiken Texten. Ich frage mich jetzt gerade, welchen Input diese Texte, dieses Forschungsprojekt für eine aktuelle Debatte rund um Geschlechtlichkeit und Sexualität haben könnte. Jetzt von österreichischer Perspektive aus hatten wir sehr viele Diskussionen rund um Binnen-I, Transsexualität im Zuge von Drag Queen Lesungen für Kinder. Es gab im Juni den Pride Month, es gab unzählige Debatten rund um toxische Männlichkeit zum Rammstein-Konzert und den Vorwürfen. Und bei all den Diskussionen habe ich mich gefragt, so ja, wie können alte Texte einen Input liefern? Oder ist das ein Anspruch, der zu groß ist, zu hoch ist? Muss Ihre Forschung unbedingt etwas jetzt für das Jahr 2023 oder dann 2024, wenn es beendet ist, abliefern? Mira Sievers, Sie möchten
ja,
was?
Ich wollte was dazu sagen. Also ich glaube, dass der Anspruch natürlich an sich sehr groß ist, insofern als dass nicht jedes Forschungsprojekt immer zu jeder Debatte was sagen kann. Das ist, glaube ich, ein Allgemeinplatz. Aber trotzdem ist das wichtig. Also nur weil wir über Geschlechtlichkeit und Sexualitäten reden, können wir jetzt nicht jedes Rammstein-Konzert kommentieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, dass man sehen kann, dass bestimmte Debatten oder bestimmte Anliegen von Debatten sich auch in frühen Texten der drei Religionen wiederfinden können. Um jetzt mal das Beispiel des von Ihnen genannten Binnen-Is zu nennen. Also ich komme ja aus Deutschland, da ist es der Doppelpunkt im Moment. Aber das zeigt ja schon, es gibt diverse Arten, um zu gendern und eine Riesendebatte darüber, was die beste Art ist, zu gendern. Und das Anliegen, was ja häufig dahinter steht, ist zu sagen, ich möchte mit diesen Texten alle Menschen ansprechen oder ich möchte, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen, an die diese Texte adressiert sind. Weil eben das generische Maskulinum im Zweifel fühlen sich nicht alle Frauen davon angesprochen oder Personen, die sich jenseits von männlich oder weiblich identifizieren, fühlen sich davon nicht angesprochen. Und da könnte man jetzt einen vielleicht interessanten Verweis auf die islamische Tradition machen. Es gibt einen Koranvers in der 33. Sure, Vers 35, der wirkt so ein bisschen überraschend, weil er adressiert Männer und Frauen fast schon übermäßig. Also es ist die Rede von fastenden Männern und Frauen, gläubigen Männern und Frauen, frommen Männern und Frauen, geduldigen Männern und Frauen. Man fragt sich, warum kommen die eigentlich hier immer doppelt vor? Und wenn man dann in die frühen exegetischen Überlieferungen blickt, sieht man, dass laut einer Überlieferung sich eine Frau des Propheten beim Propheten beklagt hat und gesagt hat, wo kommt denn mal was Gutes über Frauen vor in diesem Koran? Die Offenbarung, die du, o Prophet, uns bringst, die richtet sich ja immer an Männer. Und was sie meint, ist, dass der Koran natürlich in der Mehrheit seiner Suren und Verse tatsächlich ein Maskulinum verwendet, was von Gelehrten üblicherweise als ein generisches Maskulinum interpretiert wird. Also wenn dort steht, oh ihr Gläubigen, meint das auch die gläubigen Frauen. Aber diese Frau zur Offenbarungszeit selbst hat sich beschwert beim Propheten und gesagt, ich fühle mich aber nicht adressiert. Und daraufhin soll dieser Vers offenbart worden sein, der ganz explizit Männer und Frauen adressiert und dadurch, wenn man so will, auf koranische Weise gendert. Also das Anliegen, was wir heute diskutieren, war damals also auch schon vorhanden, also das sich angesprochen fühlen. Was jetzt natürlich dieser Koranvers und diese Erzählung für heute bedeutet, das ist natürlich hochinterpretationsbedürftig. Also man könnte das natürlich in jede Art und Weise interpretieren. Ich würde natürlich sagen, das Spannende ist, dass der Prophet und Gott letztlich aus islamischer Sicht dieses Anliegen ernst genommen hat. Das würde ich schon sagen.
Moment, ich sehe die Hand von Katharina Pischny.
Ich denke, dass ein großes Anliegen unseres Projektes schon auch ist, mit Missverständnissen in der Interpretation und Rezeption unserer Texte auch ein bisschen aufzuräumen. Denn obwohl wir ja in einer zunehmend säkularisierten und auch pluralisierten Gesellschaft leben, finde ich das schon faszinierend, dass dann doch, wenn es dann um Themen von Sexualität und Geschlechtlichkeit geht, dann doch manchmal sehr gerne religiöse Motive oder religiös vermeintlich begründete Geschlechterstereotype dann argumentativ in die Debatte eingebracht werden. Und diese werden nicht nur selten, dann auch mit den unterschiedlichen Schriften der religiösen Tradition dann auch verbunden. Und zumindest im Falle des Alten Testaments sehe ich da auch sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf im Hinblick darauf, was jetzt wirklich, jetzt in meinem Fall in dem hebräischen Alten Testament wirklich steht und inwiefern dann auch die gegenwärtige Rezeption, auch sei es in den Medien, denken Sie nur an die höchst sexualisierenden Darstellungen der Gartenerzählung, diese Vorstellung auch, dass die Frau die Sünde in die Welt gebracht hat und so weiter und so fort. Das sind schon auch immer noch Vorstellungen, die sei es bewusst oder unbewusst in unterschiedlichen Medien unserer Zeit einfach weiter und fortgeschrieben werden und die vielleicht zwar dann in der späteren Rezeption durchaus ihren Anhaltspunkt oder auch ihre Berechtigung haben, aber in der hebräischen Variante alttestamentlicher Texte und der Schöpfungserzählung im Besonderen ist das nicht so drin, wie das manchmal medial vermittelt wird. Und da sehe ich uns alle, weil ich denke, wir alle haben ein sehr ähnliches Problem in dieser Hinsicht. Da würde ich so schon sagen, dass wir da noch einiges an Aufklärungsarbeit auch zu tun haben.
Die letzte Frage möchte ich jetzt an Annette Weißenrieder richten, weil sie die Initiatorin ist von diesem Forschungsprojekt. So, was glauben Sie, ist der Input, den Sie jetzt schlussendlich nächstes Jahr im Oktober 2024, also außer die Monographie, die herauskommt, liefern werden, auch jetzt im wissenschaftlichen Kontext? Ist es etwas, ein Anspruch dazu sagen, wir bohren danach, wir schauen uns Themen an, die jetzt vielleicht Universitäten im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so überrepräsentiert sind, vielleicht anders als in den USA hier im deutschsprachigen Raum? Was wollen Sie, dass überbleibt von Ihrem Viererprojekt nach Oktober 2024?
Wenn ich das jetzt sehr kurz beantworten müsste, dann würde ich sagen, also was übrig bleibt, ist, dass wir uns verständigen über Sexualitäten und Geschlechterfragen über eine Religion hinausgehend. Und das finde ich, ist tatsächlich das, was wir gesellschaftlich momentan auch benötigen, weil wir mit so vielen unterschiedlichen Vorstellungen an jeweils andere Religionen herangehen und auf Vorurteilen herangehen. Und das, denke ich, da wollen wir mit diesem Buch einen kleinen Beitrag leisten.
Dann sage ich danke für Ihre Zeit. Ich zähle noch einmal alle meine Interviewpartnerinnen auf, weil es waren nämlich heute 4 an der Zahl. Es waren Katharina Pischny von der Universität Graz, Charlotte von Robert, Department of Religious Studies von der Universität Stanford, Annette Weißenrieder von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Mira Sievers vom Berliner Institut für Islamische Theologie. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch danke allen Hörerinnen und Hörern.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.